Krader, Unverwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2: Das Attentat. Der 13. Februar 1970 war ein Freitag. Ein typischer Münchner Wintertag mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Es schneite durchgehend, die Straßen und Wege waren schmutzig, nass und matschig. Eva hatte bereits am Vormittag diverse Einkäufe erledigt. Am frühen Nachmittag verließ sie wie fast jeden Freitag das Haus in Unterhaching. Auf einem Zettel hinterließ sie Ludwig eine Nachricht, dass sie erst spät heimkommen würde, da sie an einer Sabbatfeier am Abend teilnehmen wollte. Als Eva nachmittags in dem Haus in der Reichenbachstraße ankam, erledigte sie ihre üblichen Pflichten, räumte zusammen und half bei der Vorbereitung für die Sabbatfeier. David, einer der Heimbewohner, sollte vor seinem Umzug nach Israel gebührend verabschiedet werden. Da er als gläubiger Jude den Sabbat begehen wollte und sich seine Abschiedsfeier nicht entgehen lassen wollte, hat er extra für Sonntag einen Flug nach Tel Aviv gebucht. Eva versprach David, ihm später am Abend beim Packen behilflich zu sein. Für Ludwig war es ein normaler Arbeitstag in der Praxis. Die Sprechstunde war um 1 Uhr Mittag beendet. Er machte anschließend noch ein paar Hausbesuche, ordnete Akten, schrieb Berichte und ging um 6 Uhr abends nach Hause. Dort angekommen sah er Evas Nachricht. Dass seine Frau am Freitagabend nicht zu Hause war, war nicht ungewöhnlich. Er hatte Hunger und öffnete den Kühlschrank. Na, wenigstens war sie beim Einkaufen, dachte er sich und bereitete sich ein Abendessen. Dann setzte er sich vor den Fernseher. Je nach Fernsehprogramm wollte er später Herbert anrufen. Er wusste, dass er seinen Sohn am Freitagabend am besten erreichen konnte. Vielleicht wollte Herbert seine Eltern ja auch am Wochenende besuchen kommen. Zur gleichen Zeit, um 7:30 Uhr, verabredeten sich Giorgio und Gudrun mit Bernhard in ihrer Wohnung. Bernhard erschien pünktlich, er wirkte jedoch sehr müde. Als Gudrun für Bernhard die Tür öffnete, hatte sie zu seiner Verwunderung schon Winterjacke und Stiefel an. Sie rief Giorgio aus der Küche. Dieser warf sich noch eine Tablette rein, spülte sie mit einem Rest Rotwein aus der Flasche runter und schnürte sich die Stiefel zu. »Los geht's«, sagte er und warf sich seine Jacke über. Im Hof angekommen, setzten sich Gudrun und Giorgio auf die Rückbank des geparkten Autos. »So, wo soll ich euch jetzt hinfahren?«, fragte Bernhard, als er den Wagen startete. »Zuerst mal zur Tankstelle«, antwortete Gudrun. »Aber es ist noch genug Benzin im Tank«, sagte Bernhard. »Egal, fahr zur Tankstelle«, meinte Giorgio brüsk. Als sie 5 Minuten später bei einer Tankstelle am Münchner Altstadtring ankamen, gab Gudrun Bernhard einen Geldschein über 50 Mark. »Kauf einen großen Benzinkanister für 20 Liter und mach ihn voll. Das Restgeld kannst du behalten. Und bring mir noch 2 Schachteln Zigaretten mit«, rief ihm Giorgio hinterher. Bernhard erledigte die ihm aufgetragenen Aufgaben, hiefte den vollen Benzinkanister in den Kofferraum und stieg wieder in das Auto. »Und jetzt?«, fragte er. »Fahren Sie in die Fraunhofer Straße, Ecke Reichenbachstraße. Da kannst du uns dann rauslassen«, antwortete Gudrun. Bernhard blickte während der kurzen Fahrt immer wieder in den Rückspiegel. Er sah, dass Giorgio sichtlich nervös war. Er fuhr sich ständig mit den Fingern über das Gesicht und wischte sich die Handflächen an seinen Oberschenkeln trocken. »Darf ich fragen, was ihr heute noch vorhabt?«, meinte schließlich Bernhard. »Das geht dich an den Scheißdreck an, du dämlicher Gorilla«, antwortete Giorgio sichtlich aufgeregt. »Psst, ist ja gut, Giorgio«, beschwichtigte ihn Gudrun. »Du hättest dir besser keinen Tritt mehr einschmeißen sollen«, flüsterte sie ihm zu. »Wir besuchen einen Freund, Bernhard, sonst nichts«, sagte sie schließlich mit einem freundlichen Lächeln an Bernhard gewandt. Nach wenigen Minuten kamen sie an der Kreuzung an. »Soll ich auf euch warten?«, fragte Bernhard, nachdem er den Motor ausmachte. »Brauchst du nicht, vielen Dank. Es wird länger dauern«, antwortete Gudrun. Giorgio öffnete hektisch seine Tür und machte sich im Kofferraum zu schaffen. Er hatte Mühe, den schweren Kanister alleine hochzuheben. Als Bernhard dies bemerkte, wollte er ihm helfen. »Hau ab«, sagte Giorgio misslaunig und hob angestrengt den Kanister hoch. Hierbei kippte er etwas Benzin auf seine Jacke und Hose. »Maldita mierda«, fluchte er. »Wollt ihr denn euren Freund mit einem vollen Benzinkanister besuchen?«, fragte Bernhard und erntete wütende Blicke Giorgios. »Ist ja gut, Bernhard. Du kannst jetzt wieder fahren«, sagte Gudrun oberflächlich lächelnd und half Giorgio beim Tragen des Kanisters. Sie schleppten sich durch den Schneematsch in die Reichenbachstraße und ließen einen verwirrten Bernhard zurück. Bernhard spürte, dass etwas nicht stimmte. Er war zwar nicht der Hellste, war er nie gewesen, aber einen Freund, einem vollen Benzinkanister zu besuchen, es kam ihm dann doch etwas seltsam vor. Außerdem gefiel ihm nicht, wie sich Giorgio ihm gegenüber verhalten hatte. Und warum gehen sie beide das letzte Stück zu Fuß? Er hätte sie doch bis zur Eingangstür fahren können. Bernhard kratzte sich am Kopf und blickte den beiden hinterher. War das nicht die gleiche Straße, in der Eva arbeitete? Bernhard überlegte, was jetzt am besten zu tun sei. Er drehte sich um und sah in etwa 15 Meter Entfernung eine Telefonzelle. Nachdem er eine weitere Minute nachdachte, kramte er in der Außentasche seines Mantels, bis er fand, was er benötigte. Er ging in die Telefonzelle und holte aus seiner Hosentasche ein paar Münzen. Dann nahm er den Hörer, warf 2 10-Pfennig-Münzen in den Kasten und wählte die Nummer, die auf dem Zettel stand. Währenddessen erreichten Gudrun und Giorgio das Haus mit der Nummer 27. Die Straße war leer. Der Schneeregen ging langsam in richtigen Schnee mit dicken weißen Flocken über. Das junge Paar, das einen großen Benzinkanister mit sich schleppte, wurde von niemandem bemerkt. Von der Frontseite des Hauses führte ein Tor in den Hinterhof. Einige Meter daneben war die Eingangstür zum Vorderhaus. Giorgio ging leise durch das Tor in den Hinterhof. Gudrun wartete mit dem Kanister auf dem Gehweg. Vom Hof aus hörte Giorgio Stimmen im Hinterhaus. Ein großer Raum war hell erleuchtet. Er sah etwa 30 Personen, die sich dort versammelt hatten und wohl einen Gottesdienst feierten. Dann drehte er sich um und sah auf das höhere vierstöckige Vorderhaus. Aus einigen Wohnungen in den oberen Etagen sah er Licht kommen. Ansonsten war alles dunkel. Giorgio lief wieder zurück zu Gudrun. Er ging zur Eingangstür des Vorderhauses, drückte am Türknopf und stellte fest, dass die Tür nicht abgesperrt war. Dann griff er sich gemeinsam mit Gudrun den Kanister. Sie traten durch die Tür in das Haus ein. Im dritten Stock des Vorderhauses half Eva währenddessen David beim Packen. David war erst 60 Jahre alt, wirkte jedoch mindestens 10 Jahre älter. Er hatte mehrere Vernichtungslager der Nazis überlebt und war ein gebrochener Mann ohne Familie. Seine letzten Lebensjahre wollte er im wärmeren Israel verbringen. Eva packte für ihn in einen großen Koffer Kleidungsstücke, während er versonnen durch einige seiner Bücher blätterte. »Was soll ich nur mit meinen ganzen Büchern machen?« murmelte er vor sich hin. »Ist eigentlich alles Schande, die alle hier zu lassen.« »Spende sie halt der Bibliothek«, sagte Eva. »Aber jetzt komm, David, beeil dich etwas. Wir wollen nur noch zur Sabbatfeier. Es wird dein Abschied gefeiert. Da solltest du schon dabei sein.« Er legte das Buch weg und half Eva beim Zusammenlegen der Kleidungsstücke. Die angestrengten Schritte von Gudrun und Giorgio, die mühsam im Treppenhaus einen vollen 20 Liter fassenden Benzinkanister bis in den vierten Stock schleppten, hörten sie beide nicht. In seinem Haus in Unterhaching erhob sich Ludwig etwas genervt aus dem Fernsehsessel, als er das Läuten des Telefons vernahm. »Hochberger«, meldete er sich misslaunig. »Ludwig? Hallo. Hallo, hier ist Bernhard. Eva hat mir eure Nummer gegeben.« »Grüß dich, Bernhard«, sagte Ludwig. »Ja, ich weiß, Eva hat mir von eurem Treffen neulich erzählt. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt anrufe, aber ich weiß nicht, was ich machen soll.« Obwohl sie sich schon seit einigen Jahren nicht mehr getroffen hatten, kannte Ludwig seinen alten Freund gut. Er spürte, dass mit Bernhard etwas nicht in Ordnung war. »Was ist los, Bernhard?« »Ludwig, Gudrun, Giorgio, Eva, das Benzin«, stammelte Bernhard aufgeregt. »Ganz langsam, Bernhard«, versuchte Ludwig ihn zu beruhigen. »Was ist los?« »Ludwig, ich bin hier in der Nähe der Reichenbachstraße. Du weißt doch, da wo Eva arbeitet und Er atmete einige Male tief durch. »Und Gudrun und dieser Giorgio sind mit einem vollen Benzinkanister unterwegs.« »Was willst du mir sagen?« fragte Ludwig, der langsam ungeduldig wurde. »Na, dass die beiden vielleicht was anzünden wollen. Du denkst, dass meine Tochter einen Brandanschlag in der Nähe des oder etwa auf das jüdische Gemeindezentrum plant? Ist es das, was du mir sagen willst?« rief Ludwig entsetzt. »Nein, ja, ich weiß nicht, Ludwig, ich meine nur, dass da was nicht stimmt«, antwortete Bernhard weinerlich. Ludwig dachte kurz angestrengt nach, bevor er weitersprach. »Bernhard, Ja, Ludwig? Du gehst jetzt sofort zu dem Haus in die Reichenbachstraße und siehst nach, was da los ist. Versprichst du mir das? Mach ich, Ludwig, mach ich, sagte Bernhard und legte auf. Nachdem das Gespräch beendet war, rief Ludwig sofort seinen Sohn an. Pass auf, Herbert, sagte er ohne Umschweife. Ich habe gerade einen Anruf von Bernhard bekommen. Du weißt schon, wen ich meine. Er faselte etwas, dass Gudrun, deine Schwester Gudrun, mit einem vollen Benzinkanister auf dem Weg zum jüdischen Gemeindezentrum ist. Du wohnst doch da in der Nähe. Mir wäre es recht, wenn du da mal hingehen könntest und nachsiehst. Ich komme auch gleich mit dem Auto nach. Ohne eine Antwort Herberts abzuwarten, legte er den Hörer auf, zog sich rasch Schuhe und Mantel an, stieg in sein Auto und fuhr los. Nachdem sie es bis in den vierten Stock geschafft hatten, gingen Guto und Giorgio rückwärts das dunkle Treppenhaus wieder hinunter. Sie versuchten möglichst gleichmäßig das Benzin über die hölzerne Treppe zu verteilen. Als sie unten angekommen waren, stellten sie den Kanister in eine Ecke. Sie blickten sich gegenseitig an und atmeten tief durch. Giorgio holte eine Packung Zündhölzer aus seiner Tasche. Nein, sagte Gudrun zu ihm, lass mich das machen. Giorgio reichte ihr lächelnd die Zündhölzer. Gudrun betrachtete interessiert das Päckchen. Es war ein Werbegeschenk aus einer Diskothek in Schwabing. Auf der Hülle stand in bunten, runden Buchstaben Blow Up. Irgendwie passend, dachte sich Gudrun. Sie rieb ein Streichholz an der Reibefläche, wartete, bis es sicher brannte, bückte sich und brachte das brennende Holz vorsichtig in die Nähe einer Benzinpfütze. Die klare, übelriechende Flüssigkeit fing sofort an zu brennen. Gudrun wartete kurz. Die Flamme wurde rasch größer. Dann liefen sie beide davon, hinaus in das immer stärker werdende Schneetreiben. Gudrun und Giorgio wollten rasch in Richtung Innenstadt laufen. Ihr Ziel war wie so oft im Münchner Nachtleben unterzutauchen. Kaum hatten sie das Haus verlassen, sahen sie Bernhard, der plötzlich vor ihnen stand. Er blickte an ihnen vorbei, durch die offene Eingangstür in das Treppenhaus und sah immer größer werdende Flammen. Als er weiter vortreten wollte, versperrte ihm Giorgio den Weg. »Gudrun, Giorgio, was habt ihr gemacht?« fragte er keuchend. »Hau bloß ab, du fetter, dämlicher Gorilla«, sagte Giorgio. »Gudrun, was soll das?« fragte Bernhard mit Blick auf Gudrun. »Hau ab, du Trottel«, schrie Giorgio und schubste Bernhard zur Seite. Bernhard musste nur einen kleinen Schritt zur Seite treten, um sein Gleichgewicht wieder zu erlangen. Dann griff er Giorgio am Arm und schleuderte ihn gegen die Hausmauer. Giorgio knallte mit Hüfte, Schulter und Stirn gegen die Mauer. Dann sackte er schmerzverzerrt zusammen. Er saß auf dem Boden und stöhnte. Oberhalb seiner linken Augenbraue blutete er heftig aus einer Platzwunde. »Bernhard!« schrie es Gudrun. »Spinnst du?« Gudrun beugte sich hinunter zu Giorgio und blickte erschrocken auf dessen blutende Platzwunde. »Vielleicht kannst du mir jetzt wenigstens helfen, ihn hochzuziehen, Bernhard. Wir müssen weg von hier, und zwar schnell!« Bernhard griff Giorgio unter die Schulter und hob ihn mühelos hoch. Als dieser wieder wegzusacken drohte, klatschte er ihm auf die Backe. Giorgio öffnete mühsam die Augen und stöhnte. »Jetzt komm, Giorgio!« rief Gudrun aufgeregt. »Wir müssen weg!« Giorgio stützte sich auf die zierliche Gudrun, die sichtlich mit der zusätzlichen Last kämpfte. So schnell es ihnen möglich war, machten sie sich auf den Weg in Richtung Innenstadt. Bernhard näherte sich währenddessen zögerlich dem brennenden Treppenhaus. Eva bemerkte als erste einen Brandgeruch. Sie schnüffelte etwas angewidert und öffnete das Fenster von Davids Zimmer. Sie hielt ihren Kopf in die winterliche Nacht und schnüffelte weiter. »Sag mal, David«, sagte sie, »riechst du das nicht? Hier brennt's doch irgendwo.« David schnüffelte nun ebenfalls. »Stimmt«, meinte er, »riecht irgendwie angebrannt. Ich schau mal ins Treppenhaus.« Er ging zu seiner Wohnungstür. Er wunderte sich, warum sich die Tür so schwer öffnen ließ. Mit all seiner Kraft zog er am Türknopf. Als er es endlich schaffte, die Türe aufzuweisen, blieb ihm kurz die Luft weg. Sämtlicher Sauerstoff in seinem Zimmer schien schlagartig an ihm vorbeizuziehen. Nach einer Weile konnte er wieder atmen. Nun kam ihm eine Hitzewand entgegen. Er ging langsam in das Treppenhaus und sah dort eine Feuerwand, die sich in Richtung der oberen Stockwerke hocharbeitete. Durch das offene Fenster und die weiterhin noch offene Eingangstür zur Straße trat ein Kamineffekt ein. Das zuvor sorgfältig verteilte Benzin fing jetzt überall heftig zu brennen an. An mehreren Stellen brannte schon das hölzerne Geländer sowie einige Treppenstufen. Es knisterte in der Luft und wurde zunehmend heißer. Ähnlich wie David hatte zwischenzeitlich auch andere Bewohner des Hauses gehandelt. Auch sie öffneten ihre Zimmertüren, um im Treppenhaus nach Ursache und Ausmaß des Feuers zu sehen. Das Resultat war, dass das Feuer noch schneller wuchs. Eine Frau, deren Wohnung im vierten Stock lag, schrie: »Wir werden vergast! Wir werden verbrannt!« David war jetzt vor Schreck erstarrt. Mit großen Augen und geöffnetem Mund blickte er ungläubig die Treppe hinunter. Das verhältnismäßig kleine Feuer hatte sich zu einem Inferno entwickelt. Gierig arbeiteten sich die Flammen zu ihm hoch. Dann meinte er kurzzeitig eine Vision zu haben. Inmitten der Flammen sah er einen dicken Mann mit weißem Hemd, der durch das Feuer die Treppe hochlief. Der Mann schien die Luft anzuhalten. Sein Gesicht und seine Arme waren knallrot, sein Hemd war zum Teil verbrannt. Der dicke Mann war keine Vision. Es war Bernhard. »Wo ist Eva?«, fragte er David, als er im dritten Stock bei ihm angekommen war. David starrte ungläubig auf ihn und zeigte mit zitternden Fingern in seine Wohnung. Bernhard nickte. »Sie müssen versuchen, auf das Dach zu kommen«, sprach Bernhard weiter. »Die Feuerwehr müsste gleich hier sein.« David schüttelte den Kopf. Auch im vierten Stock brannte es inzwischen. Durch die vielen geöffneten Türen sogar stärker als in den unteren Stockwerken. Das Treppenhaus gemeinsam runterzugehen, war utopisch. Zu stark war der Brand. Einige der Treppenstufen fielen bereits in sich zusammen. Sie gingen daher beide wieder zurück in Davids Wohnung. Bernhard schloss die Tür hinter sich und sah am Fenster stehend die schwer atmende Eva. Sie blickte ihn irritiert an und sah dann auf David und die geschlossene Tür. Hinter der Tür hörte man immer stärker das Feuer prasseln. Es war nur eine Frage von wenigen Minuten, bis es sich durch die Tür zu ihnen durchgefressen hatte. »Kommen wir da noch raus?«, fragte Eva David. »Keine Chance«, keuchte er als Antwort. Sie sammelten sich zu dritt um das offene Fenster. »Eva, es tut mir so leid«, sagte Bernhard. Eva blickte ihn mit großen Augen an. »Wie? Und dafür bist du gekommen, um mir das mitzuteilen?« »Ludwig hat mir schon viele merkwürdige Geschichten von dir erzählt, aber das wäre dann wohl der krönende Abschluss.« Zwischenzeitlich hörten sie die Sirenen der heraneilenden Feuerwehr. Aus dem vierten Stock über ihnen sprang einer der Bewohner aus dem Fenster. Er hieß Max. Max wurde während der NS-Zeit gefoltert und drangsaliert. Er hatte den Holocaust überlebt und wollte seinen Lebensabend in München, seiner Heimatstadt, verbringen. Den Sprung aus dem vierten Stock konnte er nicht überleben. Er war sofort tot. Eva blickte aus dem Fenster kurz auf seine Leiche im Hof und wandte sich schließlich schmerzverzerrt ab. »Das war's dann wohl«, sagte sie unter Tränen. David nickte. Auch er hatte den Holocaust und die Gaskammern in Auschwitz überlebt. Jetzt wusste er, dass er diesen Brand nicht überleben würde. »Eva«, begann schließlich Bernhard, »es gibt da vielleicht eine Möglichkeit, dich zu retten. Wir springen auch. Wir beide zusammen.« »Ach, Bernhard«, sagte Eva frustriert, »wie stellst du dir das denn vor? Schau doch einfach zum Fenster raus, dann siehst du, was passiert, wenn wir springen. Max hat es uns vorgemacht.« »Ich halte dich, Eva, vertrau mir. Ich bin dein Sturzkissen. Schau mich an, wie fett ich bin.« »Wie bitte?«, fragte Eva ungläubig. Bernhard lächelte sie milde an und streckte beide Arme nach ihr aus. Eva blickte fragend auf David. »Naja«, meinte David schulterzuckend. »Nachdem ich gesehen habe, wie dieser dicke Mann scheinbar unbeschadet durch das Feuer ging, würde mich auch das nicht wundern. Eine kleine Chance ist wohl besser als gar keine Chance.« Eva ging langsam auf Bernhard zu. Er hob sie mühelos hoch auf seinen gewaltigen Bauch. Er trug sie, wie man ein Kleinkind trägt. Sie vergrub ihren Kopf in seiner speckigen Brust. Mit seiner linken Hand stützte Bernhard Evas Gesäß. Den rechten Arm hielt er schützend um ihren Oberkörper. Er ging langsam zurück zum Fenster. Als er spürte, wie sich der Fensterrahmen in seine Oberschenkel drückte, verstärkte er den Griff um Eva. Sie war jetzt nahezu verschwunden in seinem voluminösen Leib. Dann ließ er sich rückwärts fallen. Gudrun und Giorgio schleppten sich mühsam vorwärts. Er blutete immer noch und hatte Schmerzen beim Laufen. Ein Feuerwehrauto nach dem anderen fuhr jetzt mit Blaulicht und Sirene an ihn vorbei. Als sie das Rondell des in der Nähe gelegenen Gärtnerplatzes erreichten, sah Gudrun und ihren Bruder auf sie zukommen. »Nein, lass das nicht wahr sein, auch das noch«, dachte sie. Sie überlegte kurz umzudrehen, um die Begegnung mit Hermer zu vermeiden, musste sie jedoch rasch selbst eingestehen, dass das mit dem hinkenden und blutenden Giorgio keine gute Idee war. »Dann stimmt es also tatsächlich«, begrüßte sie ihr Bruder. »Unser Vater hat mich schon vorgewarnt. Kannst du mir bitte sagen, was du hier treibst?« »Lass mich in Ruhe, Herbert«, sagte Gudrun, teils überrascht, teils erbost. »Du siehst doch, dass mein Freund hier Hilfe braucht. Er ist verprügelt worden. Wir sind auf dem Weg in die Nussbaumstraße, in die Notaufnahme der chirurgischen Klinik.« Herbert musterte Giorgio von der Stirn bis zu den Füßen. Neben den Verletzungen fiel ihm die schmutzige Hose auf. Außerdem roch er, nein, sie rochen beide stark nach Benzin. Er rümpfte die Nase und blickte ernst auf Gudrun. »Jetzt hör mir mal zu, Schwesterchen«, drohte er ihr. »Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ludwig erzählt mir am Telefon, dass meine Schwester Gudrun mit einem Benzinkanister auf dem Weg zum jüdischen Gemeindezentrum ist. Dann sehe ich hier die Feuerwehr vorbeifahren und deine billige Kopie eines Che Guevaras ist voll mit Benzin besudelt.« »Hau ab oder ich steche dich ab«, murmelte Giorgio schmerzgeplagt. Herbert blickte auf Giorgio und sah, dass keine Gefahr von ihm ausging. Dann sah er lang auf Gudrun, bevor er weitersprach. Er mochte seine Halbschwester, obwohl er sie erst spät kennengelernt hatte. Auch hatten sie die letzten Jahre keinen Kontakt zueinander. Dennoch war sie seine kleine Schwester. Er fühlte sich in gewisser Weise für sie verantwortlich. Außerdem tat sie ihm immer noch leid wegen des Schicksals ihrer Mutter Katrin. »Pass auf, Gudrun«, fuhr er mit ruhiger Stimme fort. »Ich gebe dir und deinem sogenannten Freund 2 Stunden. Er hielt 2 Finger seiner rechten Hand in die Luft. »Hast du verstanden? 2 Stunden. Jetzt ist es 9. Um 11 Uhr werde ich die gesamte Münchner Polizei auf dich hetzen. Überleg dir gut, was du mit der Zeit machst. Du kannst dich aber auch gleich der Polizei stellen. Das ist das, was ich dir empfehlen würde. Dann hast du Aussicht auf Strafminderung. Verstanden?« Gudrun nickte. Mit Tränen in den Augen blickte sie fragend auf Giorgio. »Abhauen? Auf keinen Fall werden wir uns stellen. Niemals. Lieber sterbe ich für die Tupamaros«, sagte er. Herbert blickte auf Gudrun. Sie zögerte einen Moment, dann erwiderte sie Herberts Blick und schüttelte den Kopf. Herbert atmete tief aus und presste frustriert die Lippen zusammen. »Na gut«, sagte er schließlich, »eure Entscheidung. 2 Stunden, Gudrun, mehr nicht.« Gudrun und Giorgio schleppten sich an Herbert vorbei. Nach einigen Schritten kamen sie an den Taxistand. Sie stiegen in ein Taxi ein, Gudrun gab dem Fahrer einen Schein. Dann fuhren sie los. Herbert schüttelte den Kopf und ging weiter Richtung Gemeindezentrum. Er bezweifelte, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Im gleichen Moment flog Bernhard rückwärts mit Eva in seinen Armen aus dem Fenster. Während sie fielen, starrte er in den bedeckten Himmel. Er spürte die angenehme Kälte der Schneeflocken, die sanft sein Gesicht berührten. Das Fallen schien seines Ermessens nach erstaunlich lange zu dauern. Dann schlug er auf. Zunächst mit dem Rücken, dann mit dem Hinterkopf. Er spürte keine Schmerzen. Es war eher ein eigenartiges, schwer zu beschreibendes Gefühl, als sein Schädel mit dem harten Pflaster des Hinterhofs des Hauses in der Reichenbachstraße Nummer 27 aufschlug und brach. Kurz fragte er sich noch, wie es wohl Eva? Er konnte den Gedanken nicht zu Ende führen. Sein Gehirn war dazu nicht mehr in der Lage. Bernhard war tot. Er hatte Messerstiche, Schusswunden, Flüssigstickstoff und Feuersbrünste überstanden. Aber ein zerbrochener Schädel war dann doch zu viel. Selbst für Bernhard. Für Eva fühlte sich der Aufprall an, als ob sie mit voller Gewicht frontal gegen eine Wand prallte. Die Erschütterung nahm ihr das Bewusstsein. Ihr linkes Knie, das nicht ausreichend durch Bernhards Körper geschützt wurde, zerbrach in mehrere Fragmente. Aber sie lebte. Der dicke Leib Bernhards hatte den Aufprall abgefedert. Die kleine Chance, wie es David bezeichnete, hatte sich bewahrheitet. Als sie wieder zu sich kam, löste sie sich mühsam mit starken Schmerzen aus Bernhards Umarmung. Sie stieg von dem leblosen, massigen Körper herunter und humpelte ein paar Schritte weg von ihm. Im Lichtschein des immer stärker lodenden Feuers im Vorderhaus sah sie, wie sich von Bernhards Kopf ausgehend der frisch gefallene Schnee dunkelrot färbte. Sein Gesichtsausdruck wirkte friedlich, Er schien zu lächeln, während weitere Schneeflocken auf ihn fielen. Aus dem Hinterhaus eilten zwei Männer, um Eva zu helfen und sie in Sicherheit zu bringen. Sie zogen sie vorsichtig vom Vorderhaus weg. Schließlich kamen zwei Sanitäter durch die Hofeinfahrt. Sie legten Eva auf eine Bahre und trugen sie auf die Straße zu einem wartenden Krankenwagen. In dem Moment, als Eva mit der Bahre in das Heck des Krankenwagens geschoben wurde, lief ihr Sohn Herbert zu ihr. »Mama, was ist los? Was ist passiert?« rief er besorgt. »Bernhard hat mich gerettet«, gab sie ihm als Antwort. »Schau bitte nach, wie es ihm geht.« Anschließend schlossen die Sanitäter die Türen und fuhren mit Blaulicht davon. Zwischenzeitlich war die gesamte Straße voll mit Krankenwagen, Löschfahrzeugen und Polizeiautos. Polizisten sperrten großlumig das Areal ab. Für Herbert war kein Durchkommen zu dem immer noch brennenden Haus. Nach und nach wurden Menschen aus dem Hinterhof in das Freie geführt. Für all die, welche sich im Vorderhaus aufgehalten hatten, kam jegliche Hilfe zu spät. Mit Ausnahme von Eva. Sie wurde gerettet. Wenige Minuten nach 9 Uhr, 20 Minuten nachdem er Bernhards Anruf erhalten hatte, kam Ludwig an. Er wollte durch die Absperrung in das Haus stürmen, wurde dabei jedoch von Polizisten zurückgehalten. »Eva, Eva!« schrie Ludwig verzweifelt. Herbert bemerkte den schreienden Mann an der Absperrung. Er eilte rasch zu seinem Vater. »Eva lebt!« rief er in Ludwigs Richtung. »Man hat sie wegen einer Verletzung ins Krankenhaus gebracht.« Vater und Sohn fielen sich erleichtert in die Arme. »Gott sei Dank«, sagte Ludwig. »Und Bernhard?« »Weiß ich nicht. Er muss noch da drin sein.« »Und Gudrun?« »Das erzähle ich dir später.« Ludwig blickte kurz verwundert auf. »Am besten ist«, fuhr Bernhard fort, »du gehst jetzt in das Krankenhaus und kümmerst dich um Mama. Ich bleibe hier und versuche in Erfahrung zu bringen, was mit Bernhard los ist.« Ludwig nickte. Sie umarmten sich nochmal kurz und trennten sich. Nach einer weiteren halben Stunde ging Bernhard zu einem der Polizisten. »Guten Abend«, sagte Herbert. »Staatsanwalt Rubinstein, mein Name.« Er zeigte dem Polizisten seinen Dienstausweis, den dieser sorgfältig überprüfte. »Können Sie mich über den Stand der Dinge unterrichten?« »Das kann ich, Herr Staatsanwalt«, sagte der Polizist und gab Bernhard seinen Ausweis zurück. »Laut letztem Funkverkehr scheint das Feuer zwischenzeitlich unter Kontrolle zu sein. Drei Leichen wurden schon im Gebäude gefunden, drei weitere Personen werden noch vermisst. Im Hof liegen zwei zusätzliche männliche Leichen, wohl nach Sprung aus dem Fenster. Einer davon ist so dick, dass er nicht in unseren Silberfall passen wird. Sie wissen schon, der Transportsack.« Herbert nickte. Jetzt war ihm klar, dass es Bernhard getroffen hatte. »Gibt es Hinweise auf die Brandursache?«, fragte Herbert. »Sehr wahrscheinlich Brandstiftung. Gleich beim Eingang wurde ein leerer Benzinkanister gefunden.« »Haben Sie herzlichen Dank, Herr Oberwachtmeister«, sagte Herbert. Er blieb noch ein paar Minuten und versuchte, das Erlebte zu verarbeiten. Dann ging er zu Fuß durch das Schneetreiben zur nahegelegenen chirurgischen Universitätsklinik. Er erkundigte sich an der Pforte nach seiner Mutter. Auf der Bettenstation traf er seine Eltern. Evas Bruch sollte am nächsten Tag vom Chefarzt der Unfallchirurgie operiert werden. Bis dahin durfte sie sich nicht bewegen. Sie kam Medikamente gegen die Schmerzen. Es ging ihr den Umständen entsprechend gut. Herbert berichtete seinen Eltern vom weiteren Ausgang des Brands und auch von Bernhards Tod. Eva erzählte von Bernhards Rettungstat. Ludwig schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf, während er zärtlich Evas Hand streichelte. Um 11 Uhr abends mussten Ludwig und Herbert das Krankenhaus verlassen. Noch im Foyer der Klinik ging Herbert zu einem Münzfernsprecher. Er warf 20 Pfennig ein, rief in der Polizeizentrale an und gab eine Gudrun Hochberger sowie eine weitere männliche Person in ihrer Begleitung zur Fahndung aus.